SWR 2 Forum.
Heute mit dem Thema zwischen Anspruch und Event. Welche Zukunft hat das klassische Konzert? Am Mikrofon ist Gregor Papsch. Es gibt sie noch, die schönen Dinge, und für viele gehört der abendliche Besuch eines klassischen Konzerts unbedingt dazu. 2 Stunden einfach nur still dasitzen und zuhören. Das ist Purismus pur und genau deshalb so zeitlos attraktiv. Der Festivalsommer 2018 führt es eben vor. Auch in diesem Jahr ist er wieder ein Publikumserfolg. Alles wäre also gut, wenn da nicht diese Umfragen wären. Das Klassikpublikum wird immer älter, die jungen Konzertbesucher werden immer weniger und nicht mal mehr 5% der Deutschen gehen überhaupt noch regelmäßig ins Konzert. Was bedeutet das für die Zukunft? Steht da eine heilige Tradition vor dem Untergang? Muss sich das klassische Konzert ganz neu erfinden? Mehr zum Klassik-Event werden? Oder gehören schöne Dinge manchmal auch in Stein gemeißelt? Darüber sprechen wir in diesem Forum. Ich begrüße Professor Dr. Martin Tröntle, Kulturwissenschaftler an der Zeppelin-Universität Friedrichshafen. Herr Tröntle, ein Anlass auch für diese Sendung, ein neues Buch von Ihnen zum Thema Concert Studies. Ihre zentrale These: Wir brauchen eine neue Konzertpraxis, neue Räume, neue Aufführungsformen, andere Atmosphären, innovative Konzertbegleitung. Ist der Klassik-Konzertbetrieb wirklich so antiquiert oder perspektivlos, dass jetzt alles anders werden muss?
Dieses Buch handelt eigentlich davon, ähnlich wie die Museum Studies, das vor 90 Jahren vorgemacht haben, systematisch über das Konzert nachzudenken und vielleicht eine informierte Aufführungspraxis zu entwickeln. Wenn Sie die Museen anschauen, dann sehen Sie, dass eigentlich in den letzten 40, 50 Jahren die Museen weltweit einen immensen Aufstieg genommen haben. Das liegt, glaube ich, auch daran, dass sich sowas wie Museum Studies überhaupt erst formiert haben. Und wenn Sie in eine Internetsuchmaschine Museum Studies eingeben, dann bekommen Sie Millionen von Treffern. Es gibt Studiengänge, Bücher, Fachzeitschriften etc. Wenn Sie in eine Suchmaschine Concert Studies oder Konzertforschung eingeben, dann bekommen Sie Konzertetüden, Trompetenetüden etc. Das ist ein großer Unterschied. Die Leute sind es gewohnt, über die Rolle des Museums nachzudenken. Die Leute sind es aber kaum gewohnt, im Klassikbetrieb eigentlich über die Interpretation der Werke hinauszudenken. Und es gibt einige wenige mutige Konzertmacher und junge Musiker, die das tun und die da experimentieren und danach fragen, was kann das Konzert im 21. Jahrhundert sein und was soll es sein für die Gesellschaft? Und es gibt relativ viele, die sagen, wir machen das so wie im 19. Jahrhundert. Und ich denke, genau diese Diskussion soll eigentlich dieses Buch anstoßen.
Manuel Bruck ist Musikjournalist und Musikkritiker bei der Zeitung Die Welt in Berlin. Herr Krug, ist das auch Ihr Eindruck? Über das Konzert, über die Zukunft des Konzerts wird viel zu wenig nachgedacht?
Einerseits ja, andererseits nein. Also es wird schon nachgedacht. Die Frage ist ja, was davon umgesetzt wird. Und es ist halt so, ein Museum hat per se eben auch eine erstmal fest an der Wand getackerte Kollektion plus sein Depot. Da kann man natürlich noch viel stärker drüber nachdenken, wie ich das herzeige, wie ich das präsentiere, wie ich das ans Publikum bringe. Und da muss man auch dazu sagen, der große Erfolg, den die Museen in den letzten 20, 30 Jahren hatten, der beruht auch zu ganz großen Teilen auf Ausstellungen. Also es gibt genauso viele Untersuchungen, gerade im Bereich der alten Meister, die auch sagen, dass die ständigen Kollektionen immer schlechter besucht werden. Und sobald eben ein Event ist, sprich eine Ausstellung, dann ändert sich das. Das ist ja im Grunde das Gleiche, was wir in der Klassik auch haben. Sobald ein Festival ist und irgendwelche Stars aufgefahren werden, dann kommen die Leute, wenn die Wiener Philharmoniker einmal umsonst im Jahr in Schönbrunn spielen, dann stehen da 60.000 Leute vor den Türen und müssen teilweise wieder abgewiesen werden. Die Wiener Philharmoniker haben sicher auch in ihren wenigen Abo-Konzerten kein Problem, aber andere eben inzwischen schon. Und erstaunlicherweise, ich komme gerade aus Salzburg, da ist es dann eben auch so, obwohl du eigentlich denken solltest, da sitzen nun Leute, die sich für Musik und vielleicht auch mal für nicht das ewig Gleiche interessieren, da ist dann ein Sonntagmorgen-Konzert mit Esa-Pekka Salonen, der jetzt nun nicht Riccardo Muti und Andres Nelsons ist, mit Musik von Bartok, Strauss und Berio, ist dann gleich schon nicht ausverkauft. Das heißt, da sind dann plötzlich doch auch Plätze frei. Das heißt, es ist natürlich auch immer schwierig, etwas modern und neu und anders zu machen, wenn das Publikum es aber offenbar nur schwierig gutiert.
Das leitet schon gut über zu meinem dritten Gast, Steven Walter, künstlerischer Leiter des Festivals Podium Esslingen und jemand, der sehr engagiert ist auch im Bereich zeitgenössische Musik. Herr Walter, wir werden nachher über Ihr Festival noch genauer sprechen. Sie haben im Buch von Herrn Tröntle ein musikalisches Manifest verfasst, genauer ein Manifest zur Konzertkultur. Darin steht, Zitat: Die klassische Musiklandschaft bietet Kunst, die weitgehend von wenigen interpretatorischen Sternstunden abgesehen, zur Denkmalpflege geworden ist. Zitat Ende. Und ich finde das eh interessant, dass wir hier in den ersten 5 Minuten schon die Begriffe Museum und Konzert sozusagen zusammen diskutieren. Herr Walter, es hat Musikpioniere wie Pierre Boulez gegeben, die wollten die Opernhäuser niederbrennen. Wollen Sie jetzt die Klassiktempel abreißen?
Bloß nicht. Ich interessiere mich eigentlich schlicht dafür, für unsere eigene Generation, für unsere Community an Musikern international interessante Formate, interessante, für uns relevante Aufführungssituationen herzustellen, die anschlussfähig sind, die resonant sind. Es interessiert uns relativ wenig, wie sozusagen der Diskurs darauf reagiert, weil für uns geht es ja eigentlich hauptsächlich darum, uns zu fragen, was das Konzert, also mit unserer Musik, die wir lieben, was das heute sein kann. Und das, glaube ich, ist heute was ganz anderes, als was es früher eben war, in Zeiten von totaler Verfügbarkeit von Musik zum Beispiel oder eben der ganz starken Standardisierung auch des Repertoires. Ich glaube, das Konzert hat eine ganz andere Rolle heutzutage. Mhm. Und diese Rolle wollen wir eben suchen und das ganz praktisch.
Herr Bruch, haben Sie es als Musikkritiker nur mit Denkmalpflegern eines Klassikbetriebs zu tun, der vielleicht noch ein bisschen Nabelschau betreibt, aber künstlerisch nicht viel Neues produziert?
Naja, das kommt immer darauf an, wo man seinen Fokus hinlegt. Also ich habe sozusagen beide Enden der Fahnenstange und alle Schattierungen des Spektrums vereint. Und die Frage ist natürlich, wo ich dann hingehe und was ich mache. Natürlich ist es so, reden wir über eine Stadt wie Berlin, da haben wir 7 Orchester. 4 davon sind sinfonische, 3 sind Opernorchester, die aber eben auch ein starkes sinfonisches Programm anbieten. Da habe ich natürlich eine irre Vielfalt an Möglichkeiten. Da darf ich und kann ich auch im Grunde gar nicht immer nur das Konservativste programmieren, weil da die Leute dann auch sagen, das hatten wir doch gerade erst letzte Woche bei den anderen. Mhm. Also da ist sicherlich eine gewisse Vielfalt geboten, obwohl mir die ehrlich gesagt auch noch nicht ausreicht. Wobei ich es auch ganz interessant finde, wir sollten auch vielleicht mal über den Begriff des Konzerts reden, weil der Begriff des Konzerts, so wie wir ihn kennen oder wovon wir jetzt quasi sozusagen als Blaupause ausgehen, das ist ja im Grunde etwas, was erst in den letzten 50, 60 Jahren entstanden ist. Schon vor dem Zweiten Weltkrieg waren die Konzertformen ja durchaus noch viel bunter. Da war einerseits natürlich mehr zeitgenössische Musik drin und es war natürlich einfach auch Formen, wo viel mehr kleine Stücke, kleine Formen, einzelne Sätze, einzelne Arien gesungen und gespielt worden sind. Also dieses Sandwich-Konzert, dieses klassische, das wir haben mit Ouvertüre, Solistenkonzert und Sinfonie, das ist im Grunde wirklich etwas, was erst in den letzten 60, 70 Jahren gekommen ist. Und das, finde ich, wirklich ist dringend nötig zu renovieren. Es hat natürlich auch seine Berechtigung. Ich muss ja immer wissen, wovon ich ausgehe. Aber ich meine, das ist jetzt im Grunde banal, aber sowas wie zum Beispiel die Nachtkonzerte, die Simon Rattle eingeführt hat bei den Berliner Philharmonikern, wo abends um 10 am Samstag sehr, sehr bunte Programme mit hauptsächlich Kammermusik dann eben noch zu hören waren, aber wirklich eben schräge Sachen und die überrannt werden inzwischen. Das ist eben zum Beispiel was, wo man viel stärker auch noch, denke ich, und in den Hauptabenden drüber nachdenken muss. Und vor allem, wir haben ein so irrwitzig riesiges Repertoire. Nicht nur in der Barockmusik, wo wir ja dauernd mit irgendwelchen Kreti, Pleti, Plati, Muti und sonst was aus irgendwelchen Archivschränken konfrontiert werden, sondern es gibt auch aus dem 19. Jahrhundert, was es an Violin und Cello und Klavierkonzerten gibt, von denen kein Mensch etwas weiß. Erstaunlicherweise die nicht subventionierte Plattenindustrie hat uns das vorgemacht. Da gibt es bei Chandos, bei Hyperion, eine wunderbare Reihe mit das romantische Klavierkonzert. Ich freue mich jedes Mal, wenn da eine neue Folge kommt. Das sind wirklich Überraschungen. Und warum wird das nicht eingespeist in das normale Repertoire? Sind es die Solisten, die so langweilig sind? Sind es die Promoter, die es nicht machen wollen? Oder ist es nur eine allgemeine Faulheit, dass man eben in 2+ Generalproben Konzertformen, die man halt üblicherweise macht, um den Betrieb am Laufen zu halten, nicht bereit ist, da auch mal irgendwie anders zu denken?
Vielleicht muss ich jetzt ganz kurz auch sogar meinem Kritiker hier zur Seite springen. Ich war vor 2 Wochen an den internationalen Ferienkursen in Darmstadt und haben da auch sozusagen darüber diskutiert in einem Podium zu neuen Konzertformaten. Und lustigerweise war ich davor im Museum. Dann habe ich ein Musikplakat entdeckt. Das ist ganz großartig. Das muss ich kurz vorlesen. Und zwar ist das ein Musikplakat zur Ankündigung eines Konzertes. Und dieses Konzert fängt an um 16 Uhr nachmittags. Und dann steht hier, das ist 1901, ja, 4 Uhr nachmittags, Konzert der neuen Philharmonieorchesters mit dem Direktor Karl Six aus Wien. Und dann geht es los mit einer Ouvertüre zur Operette Ihre Exzellenz von einem Herrn Heuberger. Dann kommt ein Satz einer Sinfonie von Herrn Six, nämlich der erste Satz. Dann kommt von Stasny unter Palmen und Blumen ein Walzergebinde. Danach kommen verschiedene Fantasien Melodien von Bizet, danach die Ouvertüre zur Oper Don Juan von Mozart, dann von Leha der Concordia-Walzer, dann ein Streifzug durch die Strauschen Operetten und gegen Ende gibt es Tambourmärsche. Mhm. Und das müssen Sie sich überlegen, das ist 1901.
Wobei, das klingt jetzt ein bisschen nach Kurkonzert, ehrlich gesagt.
Wollte ich gerade sagen, das ist die Konzertmuschel vor dem Kurhaus.
Ja. Aber wenn Sie jetzt die historische Programme anschauen, dann sehen Sie eben auch, also dieses Konzert, was wir kennen, dieses 90-Minuten-Konzert, 2x45 Minuten, das ist eigentlich eine relativ junge Erfindung. Mhm. Und im ganzen 19. Jahrhundert waren eigentlich Konzerte was anderes.
Da wurde improvisiert. Also gerade die großen Solisten haben sich ja immer was zuwerfen lassen an Melodien und haben darüber improvisiert. Das macht heute Herr Walter
möchte was sagen. Genau. Und auch die Zuspitzung des Genres ist ja was komplett Neues. Und das finde ich gerade in der heutigen Zeit, wo wir ja doch aus dem Vollen schöpfen können. Es gibt ja so unglaublich viel interessante Musik, die so verfügbar ist wie noch nie zuvor. Und übrigens auch eine Generation von Musikern, die viel mehr Lust haben, vielfältiger sich aufzustellen. Und das finde ich, dass es irgendwie was Besonderes ist, dass wir zum Beispiel in so einen Post-Genre-Ansatz verfolgen, finde ich eigentlich ein bisschen verblüffend, weil es früher eben gar nicht so war, dass man das so definiert hat.
Also ich finde es interessant, Herr Brug spricht davon, dass es eigentlich noch sehr viel Altes zu entdecken gibt. Herr Tröntle liest Konzertplakate aus dem Jahr 1901 vor und Herr Walter, ich muss an einen weiteren Satz denken, den Sie in Ihrem Manifest zur Konzertkultur geschrieben haben und Sie sprechen da vom Konzert als Frontalunterricht, so wie wir ihn ja meistens immer noch heute auch wahrnehmen, wenn man abends im Konzertsaal sitzt, noch sehr weit weg von der Tafel dann übrigens auch. Sie schreiben, der Konzertbetrieb reproduziert fast, nur er covert das 19. Jahrhundert. Das geht hin bis zur Kleidung und dem Duft nach Schaumwein und Lavendel in den Konzertpausen. Das sind so Ihre Konzerterfahrungen heutzutage hierzulande?
Ja, also zu oft zumindest. Das Ganze fing ja an für uns, weil wir uns schlicht zu oft langweilen in klassischen Konzerten. Und das ist ja nun mal ein Problem, wenn man Musiker werden will, wie ich ja, ich bin studierter Cellist. Mhm. Und wir haben uns einfach zu oft gelangweilt. Und übrigens auch die ganzen Kollegen, man sieht selten ja Studierende in Konzerten. Das ist zumindest aus meiner anekdotischen Erfahrung sehr schwer, Musikstudierende in Konzerte reinzubringen, es sei denn, spielt irgendein Idol. Und das ist doch ein Riesenproblem, wenn wir uns selbst schon als sozusagen ultra-affine nicht an der Musik langweilen, sondern an dem Format und an der Art und Weise, wie es aufgeführt wird. Und daran zu forschen, und das ist ja auch ein total sozusagen tabuisiertes Thema, zumindest gewesen noch vor 10 Jahren im Studium, und daran schlicht praktisch zu forschen, war ein großes Anliegen. Und deswegen haben wir alles angefangen, um eben eine Plattform dafür zu schaffen.
Wollen wir es doch mal versuchen, ein bisschen konkreter zu analysieren. Ist das Konzert in der Krise? Da gibt es natürlich tausende Umfragen und Erhebungen. Mein Eindruck, jede kommt zu einem anderen Schluss, je nachdem, wie man die Dinge gerne hätte. Herr Tröntle, nur noch 4-5% der Bevölkerung besuchen überhaupt noch Klassikkonzerte. Das sind Zahlen aus Ihrem Buch, ernüchternde Zahlen, wie Sie schreiben. Andererseits hört man von vielen Konzertveranstaltern, dass die eigentlich ganz zufrieden sind mit den Besucherzahlen. Wo genau ist die Krise?
Gut, gehen wir kurz auf diese Zahlen ein. Man kann vielleicht, um jetzt sozusagen auf Ihre Frage direkt zu kommen, sagen, es gibt eine Alterungstendenz im Konzert und diese Alterungstendenz ist deutlich schneller als die der Bevölkerung. Natürlich wird auch die bundesdeutsche Bevölkerung älter, aber sozusagen der Durchschnitt des Konzertpublikums altert deutlich schneller. Es gibt dazu eine Erhebung aus Lüneburg von der Universität, das ist sogar eine repräsentative Erhebung. Die kam 2009 raus, ist also fast schon wieder 10 Jahre alt und die kommen zu dem Schluss, dass das Durchschnitt Alter in Niedersachsen bei 69 Jahren liegt. Karl-Heinz Reuband hat es gemacht in der neuen Studie, wo eigentlich die Publikumsstudien seit den 60er Jahren untersucht. Die kommen zu dem Schluss, dass das Konzertpublikum 3,6 Mal schneller altert als das Durchschnittspublikum. Das ist eigentlich alles ziemlich erstaunlich. Momentan kann man sagen, profitiert der Klassikbetrieb vom demografischen Wandel. Also Sie wissen ja, die Bevölkerung bei uns, das ist keine Pyramide, sondern eher so eine Art Zwiebel. Und die wandert durch. Und der Klassikbetrieb profitiert von den geburtenstarken Jahrgängen. Die sind jetzt 60 oder 70, die haben genügend Zeit, die hatten relativ gutes Einkommen und sie können dieses Geld ausgeben. Und es gibt eine Studie von der Universität St. Gallen, die sagt, dass im Jahr 2035 circa 40% des Klassikpublikums, was wir heute noch haben, aus ganz einfach biologischen Gründen nicht mehr in der Lage sein wird, Konzerte zu besuchen, schlicht und ergreifend, weil die verstorben sind. Und an Demografie, das ist recht einfach. Man weiß einfach, wer 1970 geboren ist oder 1950, das wird sich auch nicht mehr ändern. Das ist auch keine schwierige Statistik, da muss man auch nichts rechnen sozusagen. Das heißt, wenn man ad hoc jetzt in die Zahlen der DOV schaut oder MIZ, dann ist das richtig. Wir haben leichten Zuwachs an Publikum, der liegt nämlich bei 4,8%. Wir haben aber eine Vermehrung der Konzerte bei fast 50%, was wiederum daran liegt, dass ganz viele junge Musiker sich selbstständig machen, in Ensembles, Festivals gründen etc. und Konzerte anbieten. Und wir haben durchschnittlich pro Konzert weniger Besucher. Das ist auch richtig.
Das ist auch Ihre Beobachtung, Herr Bruck, wenn Sie abends im Konzert sind, ist ja das dieses Silbersee-Argument, nicht? Das
ja, wobei, da muss ich sagen, also zumindest rein subjektiv glitzert der Silbersee für mich, seit ich aktiv ins Konzert gehe. Also ich kann ehrlich gesagt nicht wahrnehmen, dass sich das im virulenten Maß ändern würde, dass da eben sehr viel ältere Leute, ein sehr geringes Maß an Best-Agern sozusagen, an mittelalterlichen Menschen und dann, aber stelle ich fest, es ist auch ein gewisser Rand an jüngeren und jüngeren Leuten, der im Augenblick, das ist meine subjektive Beobachtung, hauptsächlich in der Großstadt eben wieder wächst, weil ich das Gefühl habe, es greift jetzt eben so langsam, was in den letzten 15, 20 Jahren an Education-Projekten angestoßen worden ist. Und das Problem ist eher, das wird wahrscheinlich durch die geburtenstarken Jahrgänge, die jetzt in Rente gehen und eben sozusagen das Ausfüllen überdeckt. Das Problem sind halt im Augenblick die 35- bis 50-Jährigen, die im Grunde teilweise keinen Musikunterricht mehr haben, die heute aber auch eben teilweise in führenden Positionen sitzen. Das heißt, die natürlich als Politiker auch zum Beispiel darüber entscheiden, wie viel Geld geben wir diesem ganzen stark subventionierten Konzertbetrieb eben noch. Also da sehe ich momentan so ein bisschen eine tickende Zeitbombe. Und ich finde es jetzt eben im Augenblick interessant, da muss man jetzt noch ein paar Jahre warten, ob wirklich all diese ganzen, die sind ja nun wirklich vielfältig, diese Bemühungen um ein junges Publikum, sei es nun von den Institutionen, sei es nun auch wieder ein bisschen verstärkt an den Schulen, ob das Auswirkungen haben wird. Das wird interessant.
Da darf ich kurz, also wo ich uneingeschränkt recht gebe, ist das sozusagen klassische Musik nicht mehr unbedingt zur Ausstattung von Entscheidern in Kulturpolitik oder der Wirtschaft gehört, sondern vielleicht eher Golf spielen oder andere Hobbys.
Wein trinken,
genau. Das war vielleicht früher anders und da sehe ich auch, das könnte problematisch werden kulturpolitisch. Mit den Studien, es gibt momentan, muss man auch sagen, es gibt eigentlich keine Studie, die wirklich belegen würde, dass diese Education-Maßnahmen später Menschen tatsächlich in Konzerte bringen. Also die Bertelsmann-Stiftung hat über 2 Millionen Euro ausgegeben für eine große Studie über kulturelle Bildung, genau mit dem Argument, wir geben dafür hunderte von Millionen aus und wissen überhaupt nicht, ob das wirkt. Und die haben jetzt über 2 Millionen so eine Wirkungsstudie angestoßen. Wir selber haben, jetzt kommt dieses Jahr auch wieder ein Buch raus, eine große Studie gemacht, wo wir vor allen Dingen Nicht-Besucher befragt haben. Also Leute, die dezidiert nicht ins Theaterkonzert oder ins klassische Konzert gehen, warum die das tun. Und da ist dieser Bildungsaspekt einer, aber es gibt viele andere Aspekte, warum die dezidiert eben nicht Hochkultur besuchen. Also es alleine sozusagen darauf zu beschränken, ist schwierig. Interessant ist, bei den Akademikern, die wir befragt haben, das waren über 1200, haben 80% ein Instrument gelernt und trotzdem geht von denen fast niemand ins klassische Konzert. Also diese Korrelation, wenn die mal Geige spielen oder Klavier, dann werden sie später auch Konzertgänger, das kann man so statistisch nicht unbedingt sehen.
Herr Walter, woran liegt das? Warum kommen die nicht? Also bei Ihnen ist es ja die rühmliche Ausnahme vielleicht, aber warum kommen die anderswo nicht?
Ich glaube, eines der Hauptprobleme ist, dass diese Maßnahmen sehr oft aus dem Marketing gedacht werden. Audience Development sagt es ja schon, es geht irgendwie darum, irgendwas zu entwickeln, um damit die später mal das echte Ding erleben. Und um dieses echte Ding wollen wir uns gerne streiten, weil die Frage ist doch, was ist überhaupt dieses Konzert und wie kann man das überhaupt so machen, dass das unmittelbarer intensiver wirkt. Und ich glaube, dieses sozusagen Education, damit man irgendwas macht, was vielleicht gar nicht mehr so unbedingt das sein sollte, was man macht, ist ein bisschen problematisch. Und ich glaube auch, dass man da beim Künstler einfach anfangen muss. Die Künstler müssen werben um ihren Inhalt. Ich glaube, diese Arbeitsteilung, das ist jetzt auch, ich finde es zwar einerseits gut, dass es diese ganzen Musikvermittler und auch diese Studiengänge gibt und Kulturmanager überhaupt, aber Musiker müssen viel aktiver werden in der Art und Weise, um ihr Publikum zu buhlen, als Unternehmer auch sozusagen Dinge anzustoßen, ihr eigenes Publikum zu erreichen, in gesellschaftlich hineinzuwirken. Wir müssen das machen, weil es wird uns niemand abnehmen, weil nur wir haben eigentlich, oder wir sollten dieses Leuchten in den Augen haben. Und ich glaube, wenn wir Konzerte machen, die uns selbst gefallen und wirklich gefallen, dann ist das übertragbar eben auch auf unsere eigene Generation. Also dann, wenn wir nicht unsere eigene Generation erreichen können, dann wer sonst?
Wie zaubern Sie denn das Leuchten in die Augen Ihrer Besucher? Machen wir es konkret. Am Freitag, nicht? Ab Freitag veranstaltet Podium Esslingen ein kleines Festival, ein Konzertwochenende eigentlich nur, vom 17. bis zum 19. August im Kloster Bebenhausen bei Tübingen. Thema ist Mut. Ja, wie mutig sind Sie da?
Nun, an so einem Beispiel. Also Thema Mut ist ja etwas, was uns weitgehend abgeht, finde ich, als unsere Generation. Und Musik kann ein solches Thema, was ja nun sehr abstrakt ist, verdeutlichen. So einerseits musikhistorisch, also indem man zum Beispiel von Monteverdi bis eben zu Stravinsky oder in die heutige Zeit den musikalisch mutigen Akt sozusagen kuratiert. Kann die Performance als eine Mutprobe auch darstellen. Man kann Dinge machen, wir werden da Musiker Dinge machen lassen, die sehr mutig sind, einfach in der Performance der Situation. Wir werden darüber sprechen, was Mut bedeutet in der heutigen Zeit. Wir werden aber auch das Publikum dem aussetzen. Und es fängt an, dass wir zum Beispiel dieses Programm nicht ankündigen. Es bedarf schon einen gewissen Mut, überhaupt dahin zu kommen. Und wir merken einfach an diesen Formaten, dass die Leute, also das Publikum und speziell auch junge Leute, sich einfach sehr, sehr gerne Dinge aussetzen, die herausfordernd sind, tatsächlich. Mhm. Und das suchen wir in unseren Konzertformaten. Und es hängt auch damit zusammen, dass man nie weiß, was passiert. Man ist nie so ganz sicher vor der Musik. Es kann sein, dass der Nebenmann anfängt zu singen. Das Konzert ist ein Raum sämtlicher musikalischer Möglichkeiten. Und da an der Dimension des Mutes, das durchzuspielen, sowohl kuratorisch als auch performativ, ist Gegenstand dieses Wochenendes.
Naja, wobei Sie dann aber im Kern dann doch wieder Sacre du Printemps und, was weiß ich, die Marienfestwahl von Monteverdi spielen, weil das mutige Stücke sind. Also da wird sozusagen ein bisschen Girlanden drum gehängt, aber in der Mitte liegen dann doch wieder diese beiden Stücke, die es auch in einem normalen Abo oder sonstigen Konzert geben könnte.
Nein, es gibt auch noch ganz, ganz viel dazu. Also ich spiele 60-70% zeitgenössische Musik, eben auch neue Kompositionen, die sich explizit mit dem Thema auseinandersetzen, entweder durch die Geschichtsgrundlage des Werkes oder durch das biografisch Mutige in diesem Moment des Komponisten oder des Aufführenden. Wir glauben definitiv daran, dass Musik zeitgenössisch sein muss. Aber wir setzen das eben in den Kontext. Wir versuchen ja nur aus dem Vollen zu schöpfen. Und das ist ja das Schöne. Wir können dann Dinge von Holly Herndon wird dabei sein, eigentlich eine Popkünstlerin, bis zu eben Monteverdi. Und das ist doch toll, wenn man diese Dinge in Kontext stellen kann. Aber das Konzert ist eine zeitgenössische Angelegenheit und eben nicht etwas, was aufgehübscht, eine aufgehübschte Vergangenheitsperformance sozusagen.
Herr Papsch, ich möchte noch mal kurz auf Ihr Eingangsstatement zurückkommen, weil ich glaube, das passt ganz gut. Dieses Konzertbuch Konzert 1 und Konzert 2, das übersetzen wir gerade ins Englische. Und da fragte mich der Übersetzer zu dem Eventbegriff, dem Ereignisbegriff. Und im Deutschen, genau. Zu Deutsch haben wir immer sozusagen zu dem Event, das hat immer diesen Beigeschmack des Negativen und Seichten etc. Interessant ist, hatte ich dann den Übersetzer extra gefragt, im Englischen gibt es das gar nicht, sondern ein Event ist einfach ein Ereignis.
Eine Veranstaltung.
Genau, oder ein Ereignis. Und wenn man sich jetzt überlegt, ein Konzert, was kein Ereignis ist, bietet eigentlich überhaupt gar keinen Grund hinzugehen. Warum sollte man in ein Konzert gehen, in dem man sich einfach nur langweilt? Und insofern glaube ich, jedes Konzert, und die Besucher haben unterschiedliche Interessen, muss irgendwie ein Ereignis sein. Also entweder man findet das Publikum toll oder die Atmosphäre oder die Interpretation oder den Klang oder wie auch immer, damit man gefangen ist und dann hat man dieses Leuchten in den Augen. Und das ist letztendlich die Arbeit der Konzertdramaturgen oder Kuratoren, wie auch immer sie die nennen wollen, jedes Mal neu zu denken, wie schaffe ich es, tatsächlich die Menschen zu berühren. Und dann entwickelt das, was wir klassische Musik nennen oder gute Musik oder wie auch immer, sozusagen eine Präsenz ist stark und hat sozusagen ihre Berechtigung. Und ich glaube, darum muss es uns gehen.
Herr Walter hat eben was ganz Wichtiges, finde ich, angesprochen, nämlich die Rolle derer, die auf der Bühne sitzen, nicht? Also die Musiker, Instrumentalisten, Sänger, Dirigenten. Das sind ja oft Lebensläufe, die sind durchweg noch geschult nach altem Muster, haben eben meist konventionelle Lebensläufe, sind von Beginn an ja angepasst ans System. Wie denken die denn über den Konzertbetrieb?
Darf ich eine ganz kurze Geschichte dazu erzählen? Ja. Ich war vor einigen Monaten eingeladen an eine deutsche Musikhochschule, habe einen Vortrag gehalten. Es war ein recht gut besuchter Saal und dann sagte einer der Professoren, Herr Tründe, wissen Sie, wo Sie sind? Und dann dachte ich so, ja. Dann fragt er wieder, wissen Sie, wo Sie sind? Und dann sagte ich, ja. Und dann sagte er, Sie sind in einer Musikhochschule, meine Studenten sollen üben und nicht denken.
Genau das Gleiche hätte ich jetzt eben auch gesagt. Das ist eben oft sehr erschreckend, wenn man sieht, also man hat es im Prinzip mit intelligenten Menschen zu tun, aber die lassen ihre Klappen sehr früh schon runter und beschäftigen sich wirklich nur mit ihren Noten und gucken links und rechts höchstens, wie spielt Konkurrent X und Konkurrentin Y das. Sie sind einerseits Menschen, die auch mit einem iPad und ich weiß nicht, mit allem durch die Gegend gehen, aber in dem Moment, wo es jetzt um den Kern dessen geht, was sie auszeichnen, was sie machen, sind sie teilweise wirklich erschreckend kleingeistig und auf das konzentriert, was quasi sie morgen kommt. Also da wundere ich mich auch, dass von so wenigen Künstlern Eigeninitiative kommt. Das Interessante ist ja zum Beispiel, es hat in den letzten Jahren doch jetzt eine extreme Zunahme an Schlagwerkern und Schlagzeugern gegeben. Und die zum Beispiel, weil das ist eben ein bis jetzt noch nicht besetztes Terrain, die müssen sich Gedanken machen, wen sprechen sie an, über welche Medien kommunizieren sie mit denen, weil das ist eben auch sozusagen das gesuchte jugendliche Publikum, das sich hauptsächlich dafür interessiert. Das sind auch Musiker, die wissen von vornherein, sie können nicht groß noch zu Schallplattenstars werden, weil Schlagzeug auf Schallplatte, das hört sich so gut wie keiner an. Selbst bei Martin Grubinger hat das nicht funktioniert. Irgendwie dessen Grammophonvertrag war nach 2 Alben und einem Video wieder vorbei, weil das ist einfach das falsche Medium dafür. Aber im Konzert toppt der natürlich alle und der kann Dinge machen, wo man normalerweise schreiend davonlaufen würde, aber weil es im Konzert passiert und weil der Mann eben diese Energie und diese Ausstrahlung und auch dieses, was ja bei Schlagzeugern ganz interessant ist, dieses Sportive, dieses Energetische, also das ist ja nicht nur das schöne Musizieren und das Ephebenhafte, sondern da hat ja auch eine ganze Spur Leben, Alltag, Sport spielt da eine Rolle. Da funktioniert das, weil das eben im Augenblick ein ganz neues Terrain ist.
Andererseits, wenn ich so sehe, also diese Schlagzeug ist vielleicht wirklich ein bisschen ein Randphänomen, aber diese Heerscharen junger Pianistinnen, junger Geigerinnen und Geiger, die werden von den Plattenlabels ja so oft als junge Popstars inszeniert und wenn man dann Interviews mit denen liest, ja, dann sind das ganz brave junge Leute, die eigentlich ihr Leben lang nichts anderes gemacht haben, als richtig, richtig viel geübt.
Das ist ein gewaltiges Problem, finde ich. Ich war ja nun in dem Studium drin und man muss sagen, also alles, was ich zumindest gemacht habe und auch die ganzen Projekte, die ich jetzt kenne von Gleichaltrigen, die jetzt damit erfolgreich sind, das ist alles trotz der Musikhochschulen passiert und gegen große Widerstände.
Wie alt sind Sie, Herr Walter?
Ich bin 31 Jahre. Aber auch selbst Jüngere, die jetzt immer noch im Studium sind und Dinge machen wollen, das ist wirklich schwer und man muss sich da wahnsinnig durchsetzen. Alle Anreizsysteme sind eigentlich gegen Innovation gestellt an der Stelle. Und das ändert sich, glaube ich, allmählich ein bisschen, auch weil es allmählich Role Models gibt, dass das auch ein Lebensentwurf sein kann, dass man damit künstlerisch erfolgreich sein kann, dass es künstlerisch relevant ist, darüber nachzudenken, was man da überhaupt tut und dass das auch ein erfolgreicher Weg sein kann. Und das finde ich immens wichtig und auch ein großer Teil dessen, was wir sein wollen, auch ein Ort, um überhaupt zu zeigen, dass man eigenbestimmte Dinge tun kann.
SWR2 Forum. Zwischen Anspruch und Event. Welche Zukunft hat das klassische Konzert? Das ist die Frage heute. Wir reden über Konzertkultur im digitalen Zeitalter. Und das heißt unter anderem, wir kriegen Musik, wann und wo wir wollen. Und zwar sofort bei YouTube, bei den Streamingdiensten, die es etwa mit, ich weiß gar nicht, wie man das ausspricht, iDadjo oder iDadjo inzwischen auch für klassische Musik gibt. Wie ist das, die totale Verfügbarkeit von Musik? Welche Probleme für die Konzertveranstalter, überhaupt für den Konzertbetrieb bringt sowas mit sich?
Ich finde, es ändert ganz vieles radikal, weil wenn man sich überlegt, früher war das Konzert ja nun der einzige Ort, um überhaupt Musik zu hören und insofern ist dort die Reproduktion ja auch sehr gerechtfertigt. Und heute, Herr Trondl hat es gesagt, es muss schon sehr viel zusammenkommen, damit man aus dem Haus geht, in die U-Bahn steigt, ein Ticket kauft und ins Konzert geht. Da muss schon sehr viel Reiz irgendwo drin sein und sei es ein toller Interpret, das mag sein, aber das Event, das Einzigartige, die Einzigartigkeit und ich glaube, wir sind mit dem Konzertwesen im Geschäft der Produktion von Einzigartigkeit und nichts anderes. Das kann man Event nennen oder sonst was, wir nennen es einfach ein Konzert und das ist umso wichtiger geworden, je mehr verfügbar ist.
Mhm. Ich glaube, dass es wichtig ist, eben auf diesen Live-Moment zu setzen. Also Schlagzeuger, klar, würde ich sagen, Alexei Gerasimov ist auch so einer, der einfach überzeugt durch einen klugen Abend. Dann haben sie sowas bei den Pianisten wie Piano Battle, die eigentlich ein eigenes Format entworfen haben und in Asien Riesensäle füllen. Sie haben bei den Streichquartetten sowas wie das Vision String Quartet beispielsweise. Und all diese Leute überlegen sich ja ganz gezielt und bewusst kluge Programmkonzepte. Also es geht nirgendwo darum, billig irgendwas zu verkaufen, sondern denen geht's ganz dezidiert um den Kern der klassischen Musik und die Frage, wie können wir das anders sozusagen ausstellen, wenn wir das wieder kuratorisch denken. Und das genau ist natürlich auch Kern davon, darüber nachzudenken, was ist das Konzert der Zukunft.
Aber ist das Phänomen nicht eigentlich, und die Frage ist, müssen wir wirklich über das Konzert der Zukunft nachdenken oder müssen wir eigentlich nur an alle noch stärker appellieren, einfach das Kaleidoskop dessen, was möglich ist, einfach noch ein bisschen stärker zu mischen und durcheinander zu wirbeln. Mhm. Ich meine, es kann genauso schön sein, ganz spießig drei Beethoven-Sinfonien an einem Abend oder einen Beethoven-Zyklus zu hören. Und ich kann mich ja auch nur absetzen und was Neues fordern, wenn ich diese Erfahrung hinter mir habe. Und wenn ich sie vielleicht sogar noch auf sehr, sehr hohem Niveau hinter mir habe, dass vielleicht sogar die Lust drauf wächst, auf weitere Beethoven-Erfahrungen, sei es dann nun auf CD oder auf Spotify oder sonst wo. Ich habe ja, das ist ja eben das Tolle, wenn die Neugier geweckt ist, kann sie ja heute unglaublich befriedigt werden. Das hört man ja auch immer wieder, dass irgendjemand auf irgendetwas stößt und dann fängt er eben an zu recherchieren und dann plötzlich wird er zum Fan oder etwas. Und es ist so schade, dass das eben in der Klassik dann so selten passiert, wo man dann oft doch die Erfahrung auch macht, wenn Leute wirklich reingehen in ein Konzert. Das ist ja schon immer wieder passiert, dann sind die plötzlich irgendwie aus dem Nichts heraus zu Tränen gerührt von irgendeiner Stimme oder einem Pianisten. Und schauen Sie, das Komische ist ja auch, dass trotzdem auch noch ganz konservative Künstler, wie zum Beispiel jetzt im Augenblick gerade Trifonov, alleine durch die Qualität dessen, wie sie da auftreten, die Leute faszinieren und begeistern. Und da sind auch junge Menschen drin. Das ist nicht so, dass da jetzt wieder nur der Silbersee sitzt. Im Gegenteil. Und ein Daniel Trifonov ist nicht nur ein Marketingphänomen. Wenn der mit seiner Musik nicht die Leute irgendwo packen würde, würden sie dann nicht wiederkommen.
Trotzdem, nochmal kurz, Stichwort Digitalisierung. Es gab immer dieses unschlagbare Argument für einen Konzertbesuch, nämlich das Live-Erlebnis, fiel jetzt auch schon in der Diskussion ein paar Mal. Ich will mal ein bisschen ketzerisch fragen, gilt das denn überhaupt noch? Also
auf jeden Fall.
Wenn wir nicht nur über Carnegie Hall, über Berliner Philharmoniker, wenn wir über Konzertgebäude, was weiß ich, reden, sondern auch über Stadthallen, über Kurhäuser und so weiter. Warum ins Konzert, wenn ich vielleicht die bessere Interpretation, die bessere Akustik, den besseren Service, nämlich den Kühlschrank um die Ecke, auch im Livestream zu Hause haben kann, Herr Walter? Damit müssen Sie sich vermutlich doch auch auseinandersetzen, oder?
Ich finde den Grenznutzen des klassischen Konzerts, wenn man da so sitzt in Reihe 32, da finde ich, kommt sehr wenig, es ist zwar ein Live-Moment, aber es kommt sehr wenig von dem Live-Moment bei mir da hinten an, wenn die Akustik mittelmäßig ist und so. Mhm. Es muss schon, selbst in der Elbphilharmonie, wo ja sehr viel Tamtam drum gemacht wird, finde ich, da verfliegt die Aura nach ungefähr 12 Minuten und dann ist es ein ganz normales klassisches Konzert und klingt auch nicht so wahnsinnig toll, wenn man da irgendwo oben sitzt. Also ich finde selbst das
besser ist, als unten.
Ja, und ich finde, dass
die Sitze sind zu eng.
Das ist selbst.
Und offenbar gehören Sie drei zu den wenigen, die überhaupt schon mal rein konnten.
Aber deswegen plädiere ich ja auch so für eine Revolution der Kammermusik, weil das ist ja die Nähe, das ist ja das, was so nah rangeht. Und wenn man mal unterm Cembalo saß oder neben dem Klavier oder mich mal jemand mit der Winterreise sozusagen angebrüllt hat, 2 Meter vor mir. Das sind die life-changing Moments. Das ist das, was Leute wirklich beeindruckt und auch völlig bedingungslos wirkt. Ich glaube daran, dass wir da extrem in die Breite gehen müssen, in der Tat extrem in die Nähe, extrem in die Diversität der Formate. Das ist toll, dass es das alles gibt, Konzerthäuser und Orchester und Opern und große Festivals. Wir müssen in die Nähe reingehen, wir müssen in das Konkrete reingehen und weg von dieser Anonymisierung auch der Musik und des Musikers.
Also wir vier sind ja alle Superprofis und das ist auch unser Problem. Unser normales Publikum, das sind ja keine Superprofis, sondern vielleicht Bankangestellte, Bäcker, Lehrer, was auch immer. Was wir vergessen, wir sprechen die ganze Zeit über Programme und Interpretation, ist natürlich, dass natürlich hat das jedes Konzert soll als ästhetisches Ereignis funktionieren und soll uns packen und mitnehmen. Aber es ist natürlich genau gleich wie jedes Popmusikkonzert auch und wie jedes Heavy-Metal-Konzert vor allen Dingen auch ein sozialer Anlass. Da kommen Menschen zusammen, um gemeinsam Musik zu hören und diesen Moment zu feiern. Und da hat uns, glaube ich, die Popmusik über die Jahre, selbst wenn sie sowas nehmen wie André Rieu, uns einfach die Ringe abgelaufen und zwar sehr, sehr weit.
Ja, wobei ich mich da immer frage, wenn die Leute wüssten, wie bequem und schön und toll es manchmal in einem Konzerthaus sein kann, wenn ich in ein Popkonzert gehe, da sitze ich manchmal 2 Stunden rum, bis der überhaupt erst mal anfängt. Das wird hingenommen. Es gibt ja oftmals noch nicht mal eine gute Vorgruppe, sondern da läuft nur noch deren Musik irgendwie. Bei Madonna läuft dann nur deren Musik auch noch auf dem Playback. Ja. Ich zahle ein Schweinegeld für irgendwelche schlechte Verköstigung im Plastikbecher und auf dem Pappteller. Ich sitze in einer Mehrzweckhalle, die grauenvoll ist, aber die Leute machen das und zahlen dafür ein Vielfaches von dem, was dann eine Konzertkarte kostet.
Das ist ja meine Aufgabe als Forscher, zu fragen, warum funktioniert das? Mit welchen Ritualen spielen die da sozusagen? Wie ziehen die ihr Publikum an? Wie findet sowas wie eine Vergemeinschaftung statt in dem Moment? Und warum funktioniert das in Anführungsstrichen im Normalbetrieb nicht? Das funktioniert durchaus bei Spezialfestivals wie Donau Esching oder anderen. Da kommt auch eine Community together. Mhm. Aber das funktioniert zu weiten Teilen nicht. Und das ist natürlich die andere Seite, neben Programmtaumaturgie und so weiter und so fort, danach zu fragen, welche Rituale müssen wir vielleicht überdenken, verändern, leicht alterieren, um tatsächlich wieder dieses Gemeinschaftserlebnis herstellen
und zu können. Wobei das Interessante ist doch, gerade beim Popkonzert, das Gemeinschaftserlebnis entsteht doch eigentlich in der Regel dadurch, dass man während des ganzen Konzertes mitfilmt, was da passiert. Also sozusagen viele gucken ja schon gar nicht mehr hin und mitsingt, was die da singen. Also sozusagen man kann das ja im besten Fall auswendig. Und sozusagen das Gemeinschaftserlebnis ist dann, dass die um einen rum genau die gleiche Musik mögen, genauso jetzt auch mitsingen, mit den gleichen Fanartikeln
da rumlaufen. Und das ist schon mal ein ganz wichtiger Unterschied. Also in der Psychologie nennt man sowas Synchronie. Und das bedeutet nämlich genau, dass Menschen, die zur selben Zeit dieselben Handlungen ausführen, sich emotional synchronisieren und sich dadurch näher sind. Und das ist gemeinsames Klatschen wie rhythmisches Wippen etc. Und genau dadurch empfindet man sich in der Gemeinschaft. Und das macht dieses starke Gefühl aus.
Ja, das gemeinsame Klatschen gibt es im Klassikkonzert auch nur erst dann, wenn alles
vorbei ist. Aber nur bei der Berliner Luft.
Oder wenn alles vorbei ist. Sagen Sie, Herr Ruck, wenn alles vorbei ist, richtig. Genau, aber dann klatscht man auch nicht synchron, sondern es ist hoch
und regt chaotisch. Sich dann auch wieder auf über den, der als erstes brutal die Stille zerstört und reinklatscht. Oder nach einem Satz klatscht geht oder ja, sowas. Genau. Das geht ja gar nicht.
Herr Walter. Ich finde, das hat schon auch sehr viel mit der Entkopplung oder beziehungsweise diesem seltsamen Medium-Dasein des Musikers auf der Bühne zu tun, dass der eben auch nur irgendwas repräsentiert, was er eigentlich nicht selbst unbedingt ist. Es hat aber auch damit zu tun, dass eben einfach schlicht diese Nähe, auch nur gefühlte Nähe fehlt. Und wir haben jetzt zum Beispiel ein Projekt, wir machen die Johannes-Passion mit einem einzigen Sänger, Cembalo, Orgel und Schlagzeug. Und der Chor wird von der Gemeinde mitgesungen. Und das ist nun etwas, die Chöre aus der Johannes-Passion, das ist irgendwie ein bisschen sehr, sehr tief archaisch drin bei uns. Und das funktioniert wunderbar, dass dann plötzlich eine Nähe hergestellt wird und diese Synchronizität tatsächlich hergestellt wird. Und ich glaube, es kann schon gelingen mit eben auch unseren Inhalten.
Ganz spannend, was Sie sagen. Was repräsentieren die Künstler auf der Bühne? Ja? Also ich will ein Beispiel nennen, ein etwas größeres. Theodor Kurenzis. Der SWR hat ihn gerade für sein Sinfonieorchester verpflichtet.
Sind wir mal gespannt.
Jungen, erfolgreichen, ehrgeizigen,
vor allem
unkonventionellen, nenne ich das jetzt mal, Dirigenten, Typ Classic Punk, der die Proben auch gerne mal in schwarzen Lederklamotten oder in Springerstiefeln leitet, die man auch so als Coverboy raushängen kann. Kriegt man so ein neues Publikum? Was meinen Sie, Herr Trondle?
Mir geht's ja sozusagen nicht um die Einzelpersonen, also das wäre ganz interessant.
Aber es kann doch ein Mittel sein.
Ja, aber nur wenn das ganze Paket stimmt. Also sozusagen alleine die roten Schnürsenkel und das eigene Parfum machen es nicht aus.
Und ich meine, da ist jetzt Kurenzis im Gegensatz zu Vanessa May oder so, ist er natürlich meilenweit weg. Das ist ein ganz anderes musikalisches Niveau, das ist vollkommen klar. Ist auch ein ganz spezifisches Niveau, also ist eher dieser Führertyp und was Absolutes passt vielleicht auch momentan in unsere Zeit. Könnte man auch diskutieren, inwiefern das dann.
Und dann noch sozusagen wird. Russisches Mysterium und was da so alles ist. Mysterium
und alles.
Er kommt aus Perm, da kann sich keiner was vorstellen.
Ganz
drunter.
Genau, das lässt sich vielfältig aufladen. Und aber die Frage natürlich nach Image bzw. Bezugspersonen und auch nach der Möglichkeit, das irgendwie aufzuladen und zu überhöhen, ist wahnsinnig wichtig. Das hatten wir bei Bernstein, das hatten wir bei Paganini, Liszt. Das ist eigentlich egal. Also all diese großen Dirigenten, Solisten waren diese nahbaren und gleichzeitig völlig unnahbaren Persönlichkeiten. Und das gehört mit zum Geschäft, logischerweise.
Ja, das denke ich auch umgekehrt. In Esslingen, Sie sprechen immer an sozusagen die Nähe. Da kann ich sagen, es gibt ja heute auch unglaublich viele Künstler, die ihre eigenen Kammermusikfestivals haben, wo sie ja genau das pflegen. Ob das jetzt Lars Vogt in Heimbach ist oder Live-Uwe Arnsnes in Rosendahl. Also sozusagen, wo quasi die Community und die Gemeinschaft immer wieder jedes Jahr zusammenkommt, man gemeinsam wächst, auch Repertoire entdeckt, den Leuten wirklich teilweise auf den Knien sitzt, irgendwie hinterher vielleicht mit denen sogar noch Tischtennis spielt oder auch bei irgendwelchen Essen zusammensitzt. Das ist ja genau ein, ich will gar nicht sagen Format, weil so haben die das ja nie gedacht, sondern die jüngeren Musiker, und das geht ja selbst bis in die ganz großen Stars, lieben ja eigentlich die Kammermusik, das Miteinander spielen, weil die wissen ja auch, sie sind das ganze Jahr über allein und solistisch unterwegs, hocken in ihren Hotelzimmern und die mögen es ja eigentlich, wenn sie dann mit untereinander unterwegs sind. Die Frage ist nur, sind die untereinander dann auch wieder alle so verpeilt, dass sie quasi nur über Musik reden oder kommen dann eben auch hoffentlich andere Ideen und andere Visionen für das, was die Kids da machen, irgendwie für morgen und übermorgen dabei raus?
Das ist genau unser Versuch. Also das ist ja ein Unterschied auch, ob ein Superstar wie Arnsnes oder Vogt ein Festival startet oder irgendwie so ein Nobody wie Steven Walter. Und wir haben das eben als Community aufgezogen und als etwas, was sozusagen als Netzwerk vor allem funktioniert, wo die Ideen von allen Seiten kommen. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was schon fundamental anders organisiert ist als fast sämtliche sogenannte klassische Musikhochkultur, weil sie eben ausgeht von der Gemeinschaft, weil sie ausgeht von der Breite und eben nicht von Top-Down, von irgendjemand mit einer tollen Idee oder dem genialen Künstler. Das ist ja auch so eine Idee aus dem 19. Jahrhundert. Also, dass die Community wirklich der Held ist, dass die Community auch diktiert, wie der Look and Feel dieser ganzen Sache ist, das ist, glaube ich, schon etwas, was schon ein sehr starkes Umdenken auch bewirkt. Und das ist eigentlich was Popkulturelles. Insofern würde ich sagen, sind wir auch dem fast näher als dem klassischen Festival vom Gestus her. Und trotzdem machen wir da hauptsächlich neue Musik und eben klassische Musik. Und das ist, glaube ich, etwas, wodurch man eben auch diese Gemeinschaft, die ja nicht nur durch die Musik gebunden wird, sondern eben durch den ganzen Lifestyle. Und ich glaube, das ist, war im 19. Jahrhundert auch nicht anders. Und wir müssen ein Äquivalent für heute finden.
Und das gilt, um ganz kurz nachzufragen, also einerseits für das Publikum, aber dann auch für die jungen Künstlerinnen und Künstler. Da stellen Sie auch fest, die haben wirklich neue Ideen und sind auch offen dafür, ganz andere Formen, Projekte, auch wenn man vielleicht damit kein Geld verdienen kann. Das spielt ja doch auch eine Rolle.
Diese Musik hat unglaublich viel subkulturelles Potenzial. Das sehen wir wirklich an allen Indikatoren. Da kommen so viele Leute, die frustriert sind auch mit gewissen Dingen der Mainstream-Popkultur. Es gibt Äquivalente in der hochspezialisierten Elektronik-Szene zum Beispiel. Warum sollten wir diese Leute nicht erreichen können? Und wir können sie erreichen. Wir müssen nur echt konsequent unser Ding machen sozusagen und nicht auch von dieser ganzen eben Marketing- und Vermittlungsblase sozusagen, die alles ein bisschen umhüllt, kulturpolitisch, uns zu sehr in die Irre führen lassen, sondern wirklich konsequent for real bleiben sozusagen, weil sonst verliert man sämtliche Autorität auch innerhalb dieser Kreise. Man muss da wirklich sehr konsequent auch subkulturell denken. Und das ist ein sehr großer Spagat, den man aber versuchen muss.
Die Frage ist allerdings, inwieweit sich das auch herumgesprochen hat, was man alles anders machen kann, welche unterschiedlichen Formen man praktizieren kann. Tja, gefördert wird in Deutschland ja doch immer die tradierte Konzertpraxis. Und das kam vorhin ja auch schon kurz zur Sprache, die Musikhochschulen, da wird auch noch teilweise anders gedacht. Was muss denn passieren, dass da ein Umdenken einsetzt?
Ja, die Studenten sind viel weiter als die meisten Professoren, würde ich sagen. Die Festivals sind auch sehr weit. Die haben auch diese Freiheit der Räume, der Orte, der Programme, der Musiker. Die haben kein festes Orchester, was sie bespielen müssen. Die funktionieren blindend. Ich glaube nicht, dass sie ein Problem haben. Und dann haben wir eigentlich die 98% des Geld kriegen. Und das sind die großen Institutionen. Und die Frage, wie schaffen wir das, ohne Dinge zu zerstören, da eine kluge Transformation? Wie schaffen wir das, so eine Art Öffnung und Durchlässigkeit zur sogenannten freien Szene? Das ist, glaube ich, die große Herausforderung dabei. Und dann natürlich in der Kulturpolitik muss man auch sehen, eben die freie Szene lebt von 2-3%. Da sind alle Festivals, Ensembles etc. drin. Und eben die 97% oder 98% sind die Institutionen. Ist das eine kluge Verteilung, wenn wir es so lassen? Was wahrscheinlich auch unumständlich ist, brauchen wir eigentlich sowas wie einen Innovationsfonds Klassik. Wenn uns diese Kulturform Konzert am Herzen liegt und die Musik am Herzen liegt, müssen wir einfach danach fragen, wie können wir die in die nächsten 50 Jahre transportieren? Und da brauchen wir eigentlich ein ganz anderes Mittelportfolio. Und dann sehe ich auch keinerlei Zukunftsschwierigkeiten. Wir haben so viele begabte junge Künstler und Programmdenker etc. Achso, natürlich das Hochkulturfeuilleton und das ist relativ konservativ, aber mit jemand wie Herrn Bruck ändert sich das ja.
Naja, ich bin ja auch nicht mehr der Jüngste. Also ich denke, das Feuilleton ist ja auch nur eine Reaktion auf das, was passiert. Und ich sehe immer noch ein wahnsinniges Problem darin, dass es so schwierig ist beim General Interest Publikum. Und ich meine, das ist ja nun auch das, was eben hauptsächlich in Klassikkonzerte normaler Bauart in Deutschland geht, bei denen einfach ein bisschen mehr Neugier, ein bisschen mehr Mut zu wecken. Das Problem ist natürlich, auch die Klassik oder die Musik überhaupt konkurriert heute mit einem riesigen Freizeitpark an Aktivitäten, der den Leuten das Geld aus der Tasche locken möchte für alles Mögliche. Und die Frage ist eben, wer bekommt es dann? Und wie viel Zeit, wie viel Geld habe ich auch, um das zu erfüllen? Es stehen natürlich alle im Augenblick auch unter einem riesen Kostendruck. Die Politik möchte immer Auslastungszahlen, deswegen werden die auch schön gefärbt und hingeredet, dass sich die Balken biegen. Und ich würde mir auch wünschen, dass man manchen Institutionen auch mal die Möglichkeit lässt, ein bisschen zu experimentieren. Dann sind eben vielleicht nur 60% voll, aber es passiert vielleicht irgendwas Neues.
Dafür gibt es ja Subventionen, also genau. Um das Experiment zu ermöglichen und nicht den Status quo vor 100 Jahren weiter zu zementieren. Also genau das ist die Berechtigung der öffentlichen Zuwendung, sehe ich auch so.
Herr Walter, kurzes Schlusswort von Ihnen noch.
Unbedingt brauchen wir mehr Mut zum Risiko. Es ist ja im Studium oft das Schlimmste, was man machen kann, ist ein Fehler, weil dann gewinnt man das Probespiel nicht oder fliegt beim Wettbewerb raus oder so. Und das setzt sich leider im Denken fort. Klassische Musiker sind in der Regel extrem risikoavers. Und das ist eigentlich das Hauptproblem, dass man wirklich Dinge probieren muss, dass man auch scheitern muss, dass genau das gefördert werden sollte, nämlich das Ausprobieren. Und vielleicht muss es erstmal runtergehen, damit es dann später hochgehen kann. Wir mussten in unserem Fall 5 Jahre lang ein bisschen vor uns hinkrebsen, bis irgendwas funktioniert hat. Und diesen langen Atem muss man haben, wenn man sowohl als Musiker als auch als Institution, glaube ich, etwas Neues erreichen will.
Zwischen Anspruch und Event, welche Zukunft hat das klassische Konzert? Das war das Thema heute im SWR 2 Forum. Mit Manuel Brug, Musikkritiker bei der Zeitung Die Welt in Berlin, Steven Walter, dem künstlerischen Leiter von Podium Esslingen, und mit Professor Dr. Martin Tröntle, Kulturwissenschaftler an der Zeppelin-Universität Friedrichshafen. Sein Buch, das Konzert 2, Teil 1, gab es schon 2010, ist im Transkript Verlag erschienen. Herzlichen Dank in die Runde und auf Wiederhören, sagt Gregor Papsch.